Ich möchte heute mit euch über das Abendmahl nachdenken. Und ich habe gerade in der Begrüßung schon gesagt, dass ich eine Zeit in meinem Leben hatte, als ich Jugendlicher war, wenn es da hieß bei uns im Gemeindebrief damals, Gottesdienst mit Abendmahl, dann kamen mir Gedanken und manchmal habe ich gesagt, nee, dann gehe ich lieber doch nicht hin. Dann habe ich bewusst gesagt, nee, an den Gottesdienst, da nehme ich lieber nicht teil, weil irgendwie fehlte mir der Zugang dazu. Fehlte mir der Zugang dazu, das Abendmahl zu feiern und die Form war so sehr, weiß nicht, fällt mir schwer, das zu beschreiben. Aber da saßen halt dann damals Menschen in schicken Anzügen oder in schicken Kleidern vorne so an so einem Tisch, hatten da Brot und Wein oder den Traubensaft, haben da Worte gesprochen, die ich nicht so recht verstanden habe. Und dann wurden diese Sachen durch die Reihen gegeben. Und die Stimmung war immer so gedrückt. Alle waren leise, man hat sich nicht getraut zu sprechen, weil irgendwie man muss ja, also es ist ja andächtig und irgendwie konnte mir keiner sagen, ja, warum sind wir denn so leise? Warum dürfen wir denn nicht reden währenddessen? Und dann hieß es, ja, es ist ja eine Gedenkfeier. Wir gedenken ja daran, dass Jesus gestorben ist. Also sind wir ja eher traurig. Und gedenken ja dem, was da Schlimmes passiert ist und deswegen sind wir so andächtig und still. Und ich habe mehrere Jahre gebraucht, um so meinen Zugang zu finden zum Abendmahl und zu verstehen, was das eigentlich bedeutet und was es für mich bedeuten kann. Und dabei haben mir Jugendgottesdienste geholfen, Konferenzen, wo Abendmahl gefeiert wurde, auch in anderen Formen und auf andere Art und Weise. Und ihr habt es mitbekommen, in diesem Jahr haben wir auch wieder eine andere Form des Abendmahls angefangen einzuführen. Die letzten Jahre, seitdem ich hier bin, habe ich so kennengelernt, dass wir das Abendmahl gefeiert haben an Stehtischen, die im Raum verteilt waren, wo immer jemand war, der das Brot und die kleinen Kelche dann verteilt hat, kurz was dazu gesagt hat, wenn da so ein Kreis von Menschen drumherum stand. Und das hat sich so im Raum verteilt an 4 bis 5 Tischen. Und in diesem Jahr haben wir gesagt, wollen wir es nochmal anders versuchen, eine andere Form ausprobieren, das Abendmahl zu feiern. Und so werden wir es auch heute wieder machen, dass ihr alle eingeladen seid, euch hier in großen Gruppen vorne im Halbkreis vor der Bühne zu versammeln. Und dann werde ich ein paar Worte sagen und dann werden wir Brot und die kleinen Kelche nehmen und miteinander das Abendmahl feiern. Und das so auch symbolisch dazu machen, einerseits wir kommen hin, wir kommen zum Kreuz oder stellen uns vor das Kreuz und kommen zum Tisch des Herrn und andererseits machen uns eins dann in den Gruppen, die hier jeweils stehen und versuchen einen Schulterschluss miteinander im Abendmahl. Und ich möchte gerne heute auf 2 Aspekte des Abendmahls eingehen, die uns vielleicht so eine neue oder eine tiefere Bedeutung davon geben können und werde das in den nächsten Monaten immer wieder mal tun, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, das auch so zu thematisieren. Wenn man das Abendmahl googelt oder ChatGPT fragt, was hat das Abendmahl denn so für Bedeutung und was bedeutet das Abendmahl so allgemein, dann werden meist diese Begriffe, diese Stichworte ausgespuckt. Das Abendmahl ist ein Symbol, es ist Verkündigung, es ist Gemeinschaft, es ist Einheit, Erinnerung, Bekenntnis, Befreiung und es ist ein neuer Bund. Das sind sehr große Stichworte, über die man jeden Einzelnen ganz lange reden könnte. Man könnte wahrscheinlich auch noch mehr Stichworte dazu finden. Auf 2 davon möchte ich heute ein bisschen näher eingehen. Und zwar sind das der neue Bund und das Stichwort der Befreiung. Auf die anderen kann man auch eingehen und das werden wir in den nächsten Monaten tun. Aber diese 2 sollen es heute sein. Erstmal ganz allgemein zum Abendmahlsverständnis. Wir als Freikirchen haben unser Abendmahlsverständnis, das sich an dem Reformator Calvin orientiert. Aber es gibt auch andere. Ihr kennt das, die katholische Kirche hat das Abendmahlsverständnis, das im Sprechen der Einsetzungsworte und im Beten über Brot und Wein, das ist die katholische Kirche davon überzeugt, dass das Brot und der Wein in dem Moment, wo das darüber gesprochen und gebetet wird, sich leibhaftig verwandelt und dass der Stoff, den man dann dazu sich nimmt, tatsächlich zu Christi Leib und Christi Blut wird. Also die Dinge, die man da beim Abendmahl nehmen, verwandeln sich im Gebet über das Abendmahl und durch die Einsetzungsworte. So versteht es die katholische Kirche. Dagegen ist Martin Luther in der Reformation vorgegangen und hat gesagt, na, nee, irgendwie, das passt nicht so ganz, das passt nicht zum Evangelium, und hat gesagt, das wird nicht zu wirklich dem Leib und dem Blut leibhaftig, sondern und vor allem die katholische Kirche sagt, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, opfern wir Jesus damit erneut. Und dadurch verwandeln sich die Stoffe, die wir dann nehmen, dann wirklich in Leib und Blut. Luther hat gesagt, na, gerade das mit diesem Opfern und wieder neu opfern und so, das ist irgendwie nicht so ganz das, was Evangelium ist, und hat gesagt, er ist der Überzeugung, dass in dem Moment, wo die Einsetzungsworte gesprochen werden, bleibt das Brot Brot und der Wein oder der Saft bleibt Saft, es bleibt an sich der gleiche Stoff, verändert sich nicht, aber Jesus kriecht, so hat er es besprochen, kriecht in dem Moment der Einsetzungsworte in dieses Brot, in diesen Wein hinein und ist dadurch gegenwärtig. Der Reformator Calvin hat wiederum gesagt, na, nicht so ganz. Ich verstehe es noch ein bisschen anders, und er sagt, wir müssen wegkommen von der reinen Bedeutung von dem Brot und dem Wein, von diesen Stoffen an sich, die wir da haben, und sie mehr als ein Symbol nehmen und Gottes Gegenwart außerhalb dieser Stoffe viel mehr betonen und in den Blick nehmen. Und das ist auch die Auslegung und Interpretation, der wir als Freikirchen folgen, oder zumindest die meisten Freikirchen sich dieser Tradition bedient haben und gesagt haben, ja, das ist es, woran wir glauben. Das Brot bleibt Brot und der Saft, der bleibt der Saft, der verwandelt sich in dem Moment nicht, aber es ist ein Symbol, es ist ein Zeichen dafür, dass wir erleben dürfen, dass Jesus gegenwärtig ist in diesem Moment. Und ob du jetzt das Abendmahl nimmst oder nicht, das ändert nichts daran, ob du Christ bist, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Das ändert nichts daran, für deine Entscheidung, für die Ewigkeit. Auch solltest du als Christ niemals das Abendmahl nehmen. Das ändert nichts daran, ob du jetzt mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Und selbst wenn du es nimmst, aber keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, ändert das wahrscheinlich auch nicht viel. Das ist die Tradition, der wir folgen. Und wenn wir uns jetzt das Abendmahl anschauen, diese zwei Schlagpunkte vom neuen Bund und von der Befreiung, dann gucken wir auch immer ein Stück zurück, auch ins Alte Testament, weil da haben wir auch schon Prophetien darüber, was geschehen wird und was im Abendmahl offenbar wurde, und schauen vor allem darauf, was Jesus selber denn getan und gesagt hat, als er mit seinen Jüngern dieses Mahl feierte. Und er selber hat gesagt im Abendmahl, und hat gesagt, das hier, was wir hier jetzt tun, dieses Brot, das wir hier miteinander brechen, oder das er für sie gebrochen hat, und den Wein, den sie miteinander getrunken haben, hat gesagt, da drin steckt ein neuer Bund, den ich mit euch schließe. Darin steckt der neue Bund, den ich jetzt mit euch schließe, der ab diesem Moment besiegelt ist, beziehungsweise an Ostern besiegelt wurde. Und es ist ja logisch, wenn von einem neuen Bund die Rede ist, dann bedeutet das, es muss auch irgendeinen alten Bund gegeben haben, der dadurch abgelöst oder verändert, transformiert wird. Und auf diesen alten Bund, beziehungsweise auf diese Änderung, möchte ich mit euch gerne heute schauen. Denn Jesus nimmt, indem er das sagt und vom neuen Bund spricht, nimmt er Bezug auf einen alttestamentlichen Text. Und die Menschen, die damals mit ihm unterwegs waren, die das gehört und gelesen haben, die wussten sofort, was er damit meint. Denn schon im Alten Testament ist das beschrieben, dass sich das verändern wird. Dass es einen neuen Bund braucht. Das ganze Alte Testament ist im Prinzip die Erzählung darüber und der Bericht, wie Gott es versucht hat, mit den Menschen, mit seinem auserwählten Volk Israel, diesen alten Bund zu leben. Und das zieht sich vom Anfang bis zum Ende im Alten Testament durch, wie Gott es versucht, mit seinem auserwählten Volk diesen Bund zu leben und lebendig zu machen. Und das verändert sich die ganze Zeit über, wie Menschen Gott begegnen, wie er ihnen begegnet. Und irgendwann gibt es einen König und Gott sagt, eigentlich will ich gar keinen König, aber das Volk will unbedingt einen König und so weiter und so fort. Und dadurch, da ist es dann der alte Bund irgendwann so, und das ist auch in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, noch, dass man den Bund schließt, indem man Opfer bringt. Und um Gott irgendwie zu besänftigen, in seine Gegenwart kommen zu können, muss ich spezielle Opfer bringen. Für bestimmte Situationen und Momente in meinem Leben muss ich Tiere nehmen und diese opfern auf dem Altar und so Gott darbringen, um ihn gnädig zu stimmen. Und Jesus sagt, das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt endgültig vorbei. Das wird sich jetzt ändern. Und Jeremia nimmt genau darauf schon Bezug in Kapitel 31, wenn er schreibt, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Das ist die Beschreibung des alten Bundes, das Jeremia sagt. Und so sagt es, spricht es Gott, dass er sagt, wir haben diesen Bund gehabt und da muss ich sie an die Hand nehmen. Ich habe das schon mal hier gesagt. Ja, wann nehme ich jemanden an die Hand? Entweder, wenn ich den besonders gerne mag und irgendwie in dem Moment die Verbindung möchte, oder halt meine Kinder, wenn ich sage, hier bewegst du dich bitte jetzt nicht alleine. Hier am Straßenrand oder wenn wir irgendwo unterwegs sind beim Einkaufen, dass du nicht wegläufst, dass wir zusammenbleiben, bleibst du hier an meiner Hand. Und so beschreibt Jeremia diesen alten Bund, dass Gott es immer wieder versucht hat und es sein Volk an die Hand genommen hat und gesagt hat, jetzt komm, gehen wir miteinander, gehen wir zusammen. Und er spricht, das hat nicht funktioniert, das hat nicht geklappt. Ihr seid nicht treu geblieben, ihr habt euch immer wieder losgerissen, habt meine Hand ausgeschlagen und seid doch irgendwie weggelaufen, weggerannt in irgendeine Richtung und ich bin euch hinterhergekommen, um euch zu suchen. Und ihr habt euch immer wieder abgewandt, seid weggelaufen, weggerannt, habt andere Dinge gemacht, gesucht aus irgendwelchen Gründen. Das funktioniert so nicht. Und das sagte schon Jeremia damals zur Zeit des Alten Testaments. Und dann geht er darauf ein, und sagt, doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen. Alle, vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr, und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Und das schreibt schon der Prophet Jeremia noch weit, weit bevor Jesus geboren wurde, in die Welt kam und diesen neuen Bund besiegelt hat und sagt, es wird sich verändern irgendwann. Und dann werden es nicht mehr diese äußeren Zeichen sein, die Opfer, die ihr irgendwie bringt, um mich gnädig zu stimmen oder sonst irgendwas, sondern dann wird es so sein, dass ich es in euer Herz schreiben werde, ein für alle Mal. Und niemand muss irgendwie auf den anderen herabgucken und sagen, ja, du hast aber jetzt nicht genug geopfert. Also die Ziege, die du da jetzt zum Tempel gebracht hast, die war ja alt und krank, das ist ja kein Wunder, dass es dir jetzt nicht gut geht. Ist ja völlig logisch. Nein, es wird in ihrem Herz stehen. Das ist das, was der Prophet Jeremia sagt über das, was im Abendmahl geschehen wird, was Jesus als diesen neuen Bund beschreibt. Dadurch, dass Jesus in die Welt kam, das Abendmahl einsetzte durch sich, durch sein eigenes Opfer, ist genau das passiert und ist genau das möglich. Dass er uns, dass er mir und dir so begegnen kann in deinem Herzen und seine Botschaft, sein Evangelium in dein Herz schreiben möchte. In dein Herz schreiben möchte, ein für alle Mal, dass du seinen Frieden da drin erleben kannst und spüren darfst, er ist da, jetzt, für immer. Und darauf nimmt Jesus Bezug, als er spricht vom neuen Bund und sagt, In diesem Kelch, das symbolisiert, dieser Wein, dieser Traubensaft, er symbolisiert genau das, diesen neuen Bund, den ich mit euch schließen werde. Den er mit uns geschlossen hat in diesem Moment und sagt, da drin passiert das. Wenn ihr davon nehmt, dieses Brot miteinander teilt, aus diesem Kelch trinkt, dann erinnert ihr euch an diesen neuen Bund, dass ich gesagt habe, ich schreibe es in dein, in euer Herz, dass ich da bin und dass ihr nicht mehr aufeinander runtergucken müsst und euch gegenseitig belehren müsst als Brüder und Schwestern, sondern dass es in jedem Herz geschrieben ist. Das Abendmahl als ein neuer Bund, den schon Jeremia beschreibt. Der andere Aspekt ist der Aspekt der Befreiung. Als Jesus das Abendmahl einsetzte, hat er mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. An dem Tag, bevor Karfreitag losging, die Kreuzigung begann, feierte er mit ihnen das Passafest. Und ich habe es ganz am Anfang, den Vers schon erwähnt, in Lukas wird das überliefert, dass er zu ihnen sagt, ich habe mich so sehr danach gesehnt, das jetzt mit euch zu feiern, dieses Fest mit euch zu feiern und dieses Mahl. Und dann treffen sie sich und feiern das Passafest miteinander und das bedeutet in der jüdischen Tradition auch heute noch, wenn man dieses Passafest feiert, dann feiert man nicht nur etwas als Erinnerung, so wie wir das vielleicht so ein bisschen von Ostern und von Weihnachten kennen, wir erinnern uns an das, was geschehen ist. Nein, in der jüdischen Tradition feiert man das Passafest und das Passamahl in dem Bewusstsein, dass man in dem Moment selber, wenn man es feiert, diese Befreiung miterlebt. Man feiert es, als wäre man selber dabei gewesen bei dem Auszug aus Ägypten. Das ist die Erinnerung vom Passamahl. Dass Gott sie herausgeholt hat, das Volk Israel herausgeholt hat aus Ägypten. Wie Jeremia es schreibt, ich habe sie an meine Hand genommen und habe sie herausgeführt. An diese Befreiung erinnert das Passafest. Und sie feiern es in dem Bewusstsein, wir erleben es jetzt gerade mit, diese Befreiung. Und dann nimmt Jesus dieses Mahl, dieses Fest und deutet es um und bringt da seine Bedeutung mit hinein. Matthäus beschreibt es folgendermaßen. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte, ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus auf den Ölberg. So beschreibt es Matthäus, dass sie dieses Passamahl feierten in Erinnerung an diese Befreiung und Jesus sagt, dass sie ist noch viel, viel mehr, als dass wir jetzt die Befreiung aus Ägypten miteinander erleben. Ihr erlebt gerade, wie dieser neue Bund leibhaftig präsent wird, hier jetzt in diesem Moment. Und ich habe hier ein Wort groß geschrieben, dieses Wort dankte. Denn Jesus nahm das Brot und nahm diesen Wein und er dankte seinem Vater dafür. Warum dankte er in dem Moment? Warum nahm er das und dankte dafür, für das, was passieren wird, für das, was da geschehen wird? Aus diesem Wort, er dankte dafür, leitet sich das lateinische Wort für Abendmahl ab, Eucharistie. Die Eucharistie, das ist der Begriff in der Kirchengeschichte für das Abendmahl, also quasi das Fachwort über die verschiedenen Kirchen hinweg. Und das leitet sich von dem Wort ab, das da steht für er dankte Gott. Eucharisteo. Und das ist nichts anderes als eine Zusammensetzung aus den Begriffen Gut und Gnade. Er dankte dafür. Er eucharisteo für die gute Gnade. Das ist der Grund, warum er dankte dafür. Keine gute Gnade für ihn in dem Moment. Er wusste, was passieren wird. Er wusste, was kommen wird. Und trotzdem dankte er dafür. weil das hier alles verändert hat. Und diesen neuen Bund besiegelt, von dem Jeremia schreibt, ich schreibe es in euer Herz. Und eine ganz neue Art der Befreiung symbolisiert und verdeutlicht nicht nur die Befreiung damals Israels aus Ägypten, sondern Befreiung jetzt und hier. Für diese gute Gnade dankte er, und ich glaube, das können wir uns heute auch annehmen, dass wir auch heute Abendmahl feiern als ein Akt der Befreiung. Wir stecken nicht in Ägypten, wir sind nicht versklavt. Und doch merken wir, wie durch unsere Welt Risse gehen. Wie durch unsere Gesellschaft Risse gehen, und das macht auch vor Gemeinde nicht Halt, das macht auch vor sonst welchen Gemeinschaften nicht Halt, dass wir erleben, dass sich Risse durchziehen, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Und wir unsicher werden. Und ich spreche gerade beim Abendmahl gar nicht so gerne von Sünde und Vergebung der Sünden, weil der Begriff Sünde so abgegriffen ist in unserem Sprachgebrauch und umgangssprachlich für so vieles verwendet wird, für die Tafel Schokolade oder die Tüte Chips am Abend. Aber das ist nicht das, was Jesus mit Sünde meint. Wenn er davon spricht, denn das ist vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Das, was er mit dieser Sünde meint, das bedeutet Unfreiheit. Das ist da, dieses Blut wurde vergossen, um das zu beseitigen, was dich unfrei macht, was dich abhält von der wahren Freiheit, die Gott geben möchte. Und das ist nicht eine Tafel Schokolade. Das ist einfach nur dumm, abends noch eine Tafel Schokolade zu essen, aber manchmal auch einfach schön. Es meint mehr. Die Dinge, die dich unfrei machen. Und ich würde dir das selber überlassen, zu überlegen, was sind Dinge, die dich jetzt gerade unfrei machen, aktuell in der Situation, in der du lebst. Vielleicht Krankheit, vielleicht psychische Probleme, Herausforderungen, vielleicht auch ein eigener Minderwert, den du empfindest. Denn das ist ganz schön fies. Wenn ich schlecht von mir denke, wenn ich denke, oh, ich bin nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut und alle anderen sind viel, viel besser, dann ist das so ein ganz, ganz fieser Punkt, dass ich manchmal andere schlechter machen muss, damit ich mich besser fühle. Wenn ich denke, ich bin dumm, dann mache ich manchmal unbewusst, sorge ich dafür, dass andere sich dümmer vorkommen, als ich es bin. Nur damit ich mir nicht so dumm vorkomme. Und es gibt andere Dinge, Stolperfallen, die mich einfach unfrei machen, auch in der Gemeinschaft im Miteinander, auch unfrei machen in Gemeinde. Wenn ich meiner Bruder, meinem Schwester eigentlich nur misstraue und nur darauf warte, dass er oder sie irgendwo einen Fehler macht, um dann reinzuhaken und zu sagen, ha, habe ich's doch gewusst. Du hast was gegen mich. Oder andere Dinge, die mich unfrei machen. Dass ich jeden Tag in die Nachrichten gucke und denke, ach du, wo soll das noch hinführen? Und dadurch selber einfach nicht mehr frei bin, mein Leben zu leben, auf mich zu schauen, sondern gucke nur noch auf andere. Oder andere Dinge, die mir Freiheit nehmen in meinem Leben. Und Jesus sagt, ich will dir diese Freiheit wiedergeben. Ich will dich befreien davon, von Dingen, die dich einengen, die wie Ketten um dich liegen, dass du dich nicht bewegen kannst. Diese möchte ich sprengen und dich befreien davon. Dafür ist das Abendmahl das Symbol. Wie er es mit Israel aus Ägypten getan hat, sie herausgeführt hat und gesagt hat, jetzt könnt ihr frei sein. Und sie wollten es gar nicht. Wir haben 40 Jahre lang gebraucht in der Wüste, um diese Freiheit wirklich zu begreifen und haben immer wieder gesagt, nein, wir wollen das gar nicht. Jetzt sagt Jesus zu dir, ich will dich befreien von den Dingen, die dich einengen. Eben diese Sünden vergeben. Und da geht es überhaupt nicht drum. Manchmal haben wir das Abendmahl ja so exklusiv gemacht, wir als Baptisten weniger. Es gibt andere evangelikale Kirchen, da war das eher der Fall, dass man gesagt hat, ja, Abendmahl, das ist nur für die, die wirklich, also... Ja, die wirklich an Gott glauben. Nur für die Ältesten, nur für die Männer oder keine Ahnung, erst ab 18, weiß ich nicht, irgendwie so ein exklusiver Kreis. Und Jesus sagt, nein, ganz im Gegenteil, das Abendmahl ist für alle. Und gerade für die, wenn du jetzt selber hier sitzt und denkst, boah, ich fühle mich gar nicht würdig, jetzt dafür Abendmahl zu nehmen und diese Befreiung zu feiern, gerade für dich ist dann das Abendmahl. Dass Jesus dich einlädt und sagt, wenn du daran glaubst, dass ich für dich gestorben bin, dass Jesus für dich gestorben ist, wenn du daran glaubst, dass er gelebt hat und jetzt noch da ist, dann nimm das Abendmahl, auch wenn du dich nicht würdig fühlst. Auch wenn du gestern noch den größten Bockmist verzapft hast überhaupt oder heute Morgen noch. Völlig egal, das Abendmahl ist dann gerade für dich. Dann gerade. Und wenn du selber eigentlich von dir denkst, boah, ich bin niemand. Ich kann nichts, alle anderen sind besser und ich bin mir selber so unsicher. Gerade dann ist das Abendmahl für dich. Dass Jesus dir sagt, ich will dich befreien von diesem Denken. Ich will dich davon befreien, dass du irgendwie Clinch hast seit Jahrzehnten mit irgendjemandem. Das musst du nicht jetzt vorher klären vor dem Abendmahl, sondern das Abendmahl ist der Ort der Befreiung, wo du vielleicht die Kraft dafür bekommst, Dinge zu klären, anzugehen. Die Schritte zu gehen auf jemanden zu und zu sagen, ich möchte diese Befreiung wirklich leben. Ich will das, was mich einengt, einfach nicht mehr ertragen und nicht mehr akzeptieren. Und genau unter diesem Aspekt möchte ich heute mit euch das Abendmahl feiern und dich dazu einladen. Im Blick auf diesen neuen Bund, dass Gott den in dein Herz geschrieben hat oder schreiben möchte und im Blick auf die Befreiung, dass Jesus dich befreien will von den Dingen, die dich klein machen. Von den Dingen, die dich einengen, einzwängen und die dich unfrei machen. Auch vielleicht in Gemeinde. Unfrei machen in deinem Zuhause, in deiner Nachbarschaft. Dinge, die dich da einengen und belasten. Jesus möchte dich befreien. Und dass wir für diese gute Gnade danken und genau darauf schauen, die Gnade, die Jesus für uns hat, jetzt und hier. Und wir können sie erleben und spüren, wenn wir das Brot haben. Wir können es in die Hand nehmen, das riechen und schmecken und wirklich erleben, wie es ein Teil von uns wird. Und beim Wein oder bei dem Saft genauso, dass wir es verinnerlichen und verstoffwechseln. Diese Befreiung, die Jesus für uns hat. Und dazu lade ich euch gleich ein. Wir werden gleich noch ein Lied miteinander singen, ganz bewusst in die Gegenwart Gottes kommen dabei. Und dann werden wir es so machen, dass ihr eingeladen seid, euch in Gruppen hier vorne hinzustellen, in einen großen Halbkreis jeweils. Wir haben genug Zeit für genug Abläufe, also wenn ihr merkt, der Kreis ist voll, dann bleibt noch einen Moment sitzen. Stellt euch nicht in die Gänge, das brauchen wir gar nicht. Wir machen hier einen Kreis, das ist auch das Symbol dafür, dass wir einen Schulterschluss wagen und zusammen als Gemeinde vor dem Kreuz stehen und uns eins machen in dieser Befreiung. Und wir machen so viele Durchläufe, bis jeder, der das möchte, dabei gewesen ist. Und ich lade dich wirklich ein, selbst wenn du dich jetzt irgendwie unwürdig fühlst, gerade dann, nimm das Abendmahl. Wenn du das für dich in Anspruch nimmst und sagst, ich glaube daran, dass das geschehen ist, ich glaube an Jesus und möchte mit ihm gemeinsam leben, dann nimm das Abendmahl. Sei herzlich eingeladen. Und da ist das Alter, ist völlig egal. Ob du getauft bist oder nicht, ist völlig egal. Nimm das Abendmahl, nimm diese Einladung an, die Jesus ausspricht. Und auch für die, die oben sitzen, auch ihr seid herzlich eingeladen. Kommt hier runter. Wir haben ein paar Kelche, die wir dann verteilen an alle, die nicht so gut zu Fuß sind. Aber die sind wirklich nur für die gedacht, die nicht so gut zu Fuß sind und sagen, ich möchte lieber sitzen bleiben. Alle anderen, kommt bitte hier nach vorne, wenn ihr das Abendmahl nehmen möchtet.